Deutschlandfunk, Marktplatz.
Wo sparen? Der Umgang mit der Teuerung ist unser Marktplatzthema. Dazu begrüßt Sie Henning Hubert. Weil in den letzten Monaten das Leben deutlich teurer geworden ist. Lebensmittel, Restaurantbesuch, seit heute wieder Benzin und Diesel. Geben wir hier Einspartipps und Anregungen zu bewussterem Konsum und Verbrauch. Denn die Teuerung wird uns nach übereinstimmenden Prognosen noch eine Weile beschäftigen. Gerade steigt die Inflationsrate umso mehr, je teurer die Energie wird. Die Energiepreise zogen zwar schon vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine stark an, der ließ die Sorgen und Nöte aber nochmal wachsen. Und in einem Monat kommt, anders als im Rest Europas, in unserem Land die Gasumlage auf den Verbraucher obendrauf. Jetzt ist es so, dass je nach Lebensstil und Haushaltsgröße die Preisspirale einen unterschiedlich trifft. Pendlerfamilien auf dem Land müssen wesentlich mehr für Treibstoff ausgeben. Wer seine erste Single-Wohnung in der Großstadt einrichtet, der wundert sich über die gestiegenen Möbelpreise und, muss man ja sagen, sogenannte Mietnebenkosten bald die Hauptkosten. Wie also kann man da, jeder für sich selbst, bei bisher kaum gestiegenen Löhnen der Inflation begegnen? Wo einsparen? Darum soll es in diesem Marktplatz gehen. Gerne mit Ihren Anmerkungen, Sorgen, Fragen per Telefon für Sie kostenfrei unter der 00800 4464 4464. Ich wiederhole die Nummer nochmal. 00800 4464 4464. Per E-Mail geht es auch dann bitte an marktplatz@deutschlandfunk.de. marktplatz@deutschlandfunk.de. Wo sparen? Der Umgang mit der Teuerung. Mit diesen Gästen aus jeweils eigener Perspektive zur Sparsamkeit raten alle, wenn auch aus unterschiedlichen Motiven heraus. Ich begrüße in Aachen Roman Schlag, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände. Herr Schlag, Sie arbeiten beim Caritasverband für das Bistum Aachen, ne? Willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung.
Was können Sie denn sagen über die, die bei Ihnen gerade Beratung in einer Krise suchen, weil sie nichts mehr sparen können?
Wir haben momentan noch gar kein wechselndes Klientel bei uns. Also in der Schuldnerberatung kamen immer schon vom fast Wohnungslosen, ich sag mal, bis zum Nadelstreifenträger. Aber durchaus spüren wir in den Beratungsstellen jetzt schon auch eine große Unruhe, eine Sorge bei den Ratsuchenden. Wie kriege ich denn meine Kosten gestemmt? Weil eins vereint die Ratsuchenden in der Schuldnerberatung, dass sie alle schon mit sehr knappen Budgets zu kämpfen haben. Sie leben zum Beispiel an den Pfändungsfreigrenzen, was zurzeit für eine Einzelperson ca. 1300 Euro bedeutet.
Ich begrüße in Berlin Alexander Steinfeld, Projektleiter Heizspiegel bei der gemeinnützigen Beratergesellschaft CO2 Online. Hallo, Herr Steinfeld.
Guten Tag.
Sie werden auf Projektbasis besonders vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz finanziert, BMWK. Also müssen beides in sich vereinen irgendwie?
Ja, unser Fokus liegt auf dem Klimaschutz. Wir wollen Haushalten helfen, ihren CO2-Fußabdruck zu senken. Und das geht sehr gut, indem man auch Energie spart, Energiekosten spart, sein Haus saniert und zukunftsfest macht. Und da wollen wir helfen mit Online-Beratungstools, mit Informationen auf unserer Webseite.
Der erste Tipp zum Sparen beim Energieverbrauch war ja in der akuten Gaskrise hydraulischer Abgleich. Was ist denn das? Was wird da verlangt?
Der hydraulische Abgleich ist eine super Maßnahme, gering investiv, also gar nicht so teuer, ein paar hundert Euro. Und es geht darum, dass Eigentümer von Gebäuden die Heizung richtig einstellen und das Heizungswasser, was in jedem Raum benötigt wird, richtig eingestellt wird von einem Handwerker, von einer Handwerkerin, damit wirklich nicht mehr Energie bereitgestellt werden muss als notwendig. Und das kann in einem Einfamilienhaus im Jahr 200 Euro Heizkosten sparen. Und die Maßnahme hat sich in wenigen Jahren schon amortisiert.
Warum war das vorher nicht vorab so eingestellt?
Manchmal ist es einfach auch aus Bequemlichkeit oder auch aus Kostengründen. Die neue Heizung wird eingebaut und dann hat man auf so einen hydraulischen Abgleich verzichtet. In 80% der Gebäuden ist das noch der Fall, dass dieser hydraulische Abgleich fehlt. Und dann hat man einfach lieber eine höhere Vorlauftemperatur eingestellt und dann wird schon irgendwo überall warm. Aber das ist halt nicht die effiziente Möglichkeit, die effiziente Wahl, die Heizung einzustellen, sondern das kann man noch viel besser machen und dort an Stellschrauben drehen, um die Effizienz zu erhöhen.
Wird das auch staatlich gefördert?
Ja, der hydraulische Abgleich wird staatlich gefördert über die Bundesförderung für effiziente Gebäude mit 15% der Kosten. Aber es ist, wie gesagt, auch eine Investition, die gar nicht so viel Kosten verursacht und sich auch schnell amortisiert. Das ist also das Must-Go für die nahe Zukunft.
Herr Steinfeld, können das auch Mieter vom Vermieter verlangen?
Verlangen können sie dort nichts, aber ich glaube, es ist auch im Interesse der Vermieter, dort für geringe Nebenkosten zu sorgen. Also Mieter sollten auf jeden Fall auf ihre Vermieter zugehen. Das kann man ja auch in einem offenen, freundlichen Gespräch machen und sie davon zu überzeugen, dass das eine gute Möglichkeit ist. Vermieter sind ja auch daran interessiert, dass ihr Wohnraum weiterhin auch bezahlbar bleibt, dass überhaupt noch Leute kommen, mieten und das bezahlen können.
In Stuttgart begrüße ich Florian Wagner, Frugalist und Einsparexperte, der so seinen Buchtitel in Rente mit 40 gehen will. Herr Wagner, Sie sind jetzt 35, Ihr Blog heißt geldschnurrbart.de. Willkommen in unserer Sendung.
Vielen Dank.
Das Frugalismus-Konzept, da steckt da drin eine Verhaltensänderung, sich zurückhalten, bescheiden sein. Ja, Frugalismus entstanden in Amerika in der Finanzkrise vor 15 Jahren. Können Sie das mal für uns definieren? Was ist denn das genau?
Ja, also mein erstes Treffen mit dem Frugalismus-Konzept, da hatte ich diese Vorurteile, sparsam, knausrig, habe dann aber gesehen, nee, das ist gar nicht so verkehrt, sondern die möchten für sich das bestmögliche Leben schaffen an Zufriedenheit, Freiheit und sich immer unabhängiger vom Zwang, Geld zu verdienen, zu machen. Das heißt, sparen nicht um jeden Preis, sondern effizienter leben, da einsparen, wo ich eigentlich gar nicht viel Lebensfreude habe oder was ich geschickter lösen kann. Das ist das Ziel.
Wie übersetzen Sie Frugalist am einfachsten?
Das Wort genügsam passt noch am besten, aber es ist eine bewusste Person, die das bestmögliche Leben führen möchte und Geld und den bewussten Umgang damit, was Ausgaben, aber auch Investitionen angeht, für sich bestmöglich löst.
Und geldschnurrbart.de, Ihr Blog nennt sich so, warum?
Weil ich fasziniert war von dem Vorreiter der Frugalismusbewegung. Das ist ein kanadischer Blogger mit dem Namen Mr. Money Mustache, also Herr Geldschnurrbart. Und dann dachte ich, hey, das ist doch auch für Deutschsprachige sehr interessant. Und ich dokumentiere einfach mal meinen Weg mit diesem Konzept.
Und wir nehmen uns den Aspekt besonders vor, wo man einsparen kann, der Umgang mit der Teuerung. Und ich sage nochmal unsere Marktplatz-Hörertelefonnummer, das ist die 00800 4464 4464 und die E-Mail marktplatz@deutschlandfunk.de. Nur ein Teil, aber immerhin ein Teil der Antwort in der Energiekrise kann sein, sich selbst darüber Gedanken zu machen, wo man im eigenen Haushalt effektiv Energie und dadurch eben auch viel Geld sparen kann. Änderungen an der Heizung sind teuer, dauern lang und können von Mietern ohnehin nicht selbst beauftragt werden, haben wir schon gehört. Aber es gibt zahlreiche weniger aufwendige Möglichkeiten, oft auch ohne Investitionskosten und auch für Geringverdiener, berichtet mein Kollege Kai Rüßberg.
Viele Menschen versuchen schon seit Jahren sparsam mit der Energie umzugehen. Trotzdem sind in vielen Haushalten noch Sparpotenziale, meint Frank Thiel von den Stadtwerken Bochum.
Wir gehen davon aus, dass es gut möglich ist, 10-15% Energie einzusparen, ohne dass man ganz große Komforteinbußen hat. Klar, es kommt auf die Größe des Haushaltes an, aber da sind wir ja schnell bei Kosten von 3.000 Euro fürs ganze Jahr Strom und Gas. Und wenn wir davon 15% sparen können, dann sind wir bei 450 Euro.
Als erstes sollte man auf die Wärmeerzeugung achten. Heizung und Warmwasser sind das teuerste. Etwas Komfortverzicht bringt große Einsparungen.
Der größte Effekt im Bereich der Wärmeversorgung ist es, die Temperatur zu senken. 1 Grad bringt etwa 6% Energieeinsparung.
Zusätzlich lässt sich durch das Drehen an den Thermostaten einiges an Heizenergie sparen, so Thiel. Was allerdings etwas Mühe und Planung bedeutet.
Wenn beide Eltern berufstätig sind, die Kinder in der Schule sind, muss ich den ganzen Tag das Haus heizen, dass dann die Temperatur runtergefahren wird und erst wieder hochgefahren wird, wenn alle wieder im Haus sind. Das macht man normalerweise nicht. In den Räumen mal nachzuschauen, der Raum ist jetzt gerade nicht besetzt, dann muss ich den ja nicht auf 5 heizen, sag ich mal. Dann reicht ja vielleicht, wenn ich ihn auf 1 stelle.
Aber wie viel Geld kann man denn nun konkret sparen? Gerhild Löhr, Beraterin der Verbraucherzentrale NRW, hat genau ausgerechnet, dass kürzer Duschen wirklich Geld spart, sobald ein elektrischer Durchlauf-Aizer benutzt wird.
Wir reden von 4 Personen, die 5-mal die Woche duschen. Sie duschen 8 Minuten lang, haben noch keinen Sparduschkopf, also würden dann 11 Liter pro Minute durchrauschen lassen. Und dort haben wir dann einen Kostenfaktor von über 1000 Euro, wenn ich sozusagen bei dieser Menge weiterhin dusche. Reduziere ich meine Duschzeit auf 5 Minuten, kaufe mir einen Sparduschkopf, der nur noch 6 Liter Durchlauf hat, dann kann ich 875 Euro sparen pro Jahr, nur allein, dass ich 3 Minuten kürzer dusche und eben einen Sparduschkopf einsetze.
Dieser Tipp ist für Menschen mit Grundsicherung Hartz IV interessant, denn jene trifft die Strompreiserhöhung besonders hart. Unter strompreischeck.de bietet die Caritas Hausbesuche an, bei denen für Bedürftige der Sparduschkopf sofort eingebaut wird, kostenlos. Susanne Mittendorf von der Beratungsstelle Bochum hat noch mehr Tipps.
Deckel auf den Kochtopf, Nachwärme nutzen vom Ofen, Lüftungsverhalten spielt eine große Rolle. Also dieses klassische, den ganzen Tag auf schräg, ist ein schlechtes Lüftungsverhalten. Also dann lieber ein paar Minuten mehrmals am Tag kurz aufmachen und wieder zumachen.
Und manchmal muss man auch erst investieren, um zu sparen. Auch dafür gibt es für Haushalte mit geringem Einkommen Zuschüsse.
Kühlgeräte sind absolute Energieverbraucher. Und wenn Sie ein altes Kühlgerät haben, da sprechen wir alles über 10 Jahre, bezeichnen wir durchaus als alt. Und dann amortisiert sich das binnen eines Jahres.
Haushalte mit geringem Einkommen können unter stromsparcheck.de einen Beratungstermin zu Hause anfordern. Beim Hausbesuch werden direkt die Sparmöglichkeiten gesucht und wo nötig alte Glühbirnen ausgetauscht oder schaltbare Steckdosen eingebaut.
Kai Rüßberg über Energiespartipps für den Haushalt. Herr Schlag bei der Caritas in Aachen, kam auch im Beitrag vor, die Caritas, die hilft beim Energiesparen, ja, bundesweit. Was ist denn das für ein Programm?
Also ich freue mich sehr, dass Sie einen Werbeblock praktisch für den Stromsparcheck eingeführt haben. Wir in Aachen zum Beispiel haben auch eine Einrichtung, die den Stromsparcheck macht. Das ist ein Programm, wo Menschen praktisch auch, die im Sozialleistungen abhängig sind, sofort Hilfen geboten werden, wo Hausbesuche gemacht wird, geguckt wird, wo können die einsparen, aber auch direkt so Starterpaket. Das fängt von LED-Lampen an über diesen tollen Duschkopf bis hin auch zu Gutscheinen, die praktisch den Kauf eines günstigeren, verbrauchsgünstigeren Kühlgerätes unterstützt, wo es dann auch noch Zuschüsse geben kann. Also um gerade diesen Menschen, die kaum Potenzial haben, sich irgendwie was an energetischer Einsparung leisten zu können, Unterstützung zu leisten. Und das besonders Tolle an dem Stromsparcheck ist, die Menschen, die dort arbeiten, sind häufig selber betroffen, kommen selber aus dem Sozialleistungsbezug, haben Hartz IV bezogen und werden dort in einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme wieder eine Perspektive gegeben. Und die Ansprache ist viel stärker bei den Betroffenen auf Augenhöhe. Das finden wir, also erleben wir immer wieder, dass das ein ganz toller Ansatz ist.
Wenn Sie das hören, Herr Wagner, als Frugalist, Kühlgerät nach 10 Jahren austauschen, wie gehen Sie vor?
Ja, also generell ist der frugalistische Ansatz natürlich auch immer effizient umzugehen. Da ist eher die Prämisse, ich kaufe qualitativ hochwertige Gegenstände, die dann nicht alle 2 Jahre ausgetauscht werden müssen, sondern mir ein Leben lang halten. Aber bei Energieeffizienz, gerade bei Kühlgeräten, klingt es absolut plausibel, da nach einer gewissen Zeit trotzdem auszutauschen, auch wenn das Gerät noch okay wäre. Man kann es ja auch verkaufen und bekommt noch ein bisschen was. Aber sich zu hinterfragen, wie setze ich mein Geld ein und wie kann ich immer effizienter im Umgang werden, das macht auf jeden Fall Sinn.
Sind Sie ein Reparierer?
Ja, ich bin ein Reparierer. Ich habe jetzt gerade am Wochenende gleich 2 Geräte repariert. Einmal Waschmaschine, einmal Spülmaschine. Bei der einen musste das Divertorventil ausgetauscht werden, was auch immer das war. Aber auf YouTube wird es einfach super erklärt und so hatten wir irgendwie 3 Stunden auch richtig Spaß und nachher noch viel Geld gespart.
Herr Steinfeld von der CO2 Online, in dem Beitrag wurde am Ende angesprochen, abschaltbare Steckdosen einbauen. Wie ist denn das auch so? Diese 4-fach, 5-fach Stecker, sind die böse?
Die sind nicht böse. Es geht um den guten Umgang mit der Energie. Und das heißt, wenn Geräte nicht gebraucht werden, werden sie abgeschaltet. Wenn ich mich im Raum nicht aufhalte, wird die Heizung heruntergedreht, wie wir das gehört haben. Das sind gute Maßnahmen, wie man sich so Schritt für Schritt doch seinen Energieverbrauch senken kann.
Und im Beitrag ist mir aufgefallen, mehrere 100 Euro einsparen pro Jahr geht, wenn ein elektrischer Durchlauferhitzer fürs Sparen genutzt wird. Wie ist das denn, wenn das kombiniert ist mit der üblicherweise Ölheizung oder Gasheizung?
Da geht es um die Warmwasserbereitung. Da gibt es eben mehrere Arten, wie Warmwasser bereitet werden kann, also erwärmt werden kann, über einen elektrischen Durchlauferhitzer oder zentral über die Gasheizung. Das ist dann immer einfach ein unterschiedlicher Energieträger, der da genutzt wird. Aber wie wir auch gehört haben, um Energie zu sparen, ist es am sinnvollsten, Wasser zu sparen, also weniger zu duschen und Sparduschkopf zu verwenden. Das ist das eigentlich, was am besten wirkt. Aber man kann schauen, dass man beim Durchlauferhitzer zum Beispiel die Temperatur, mit der das Wasser erwärmt werden soll, nicht zu hoch eingestellt ist. Dann wird am Anfang nicht so viel Energie verbraucht und dann muss dann mit kaltem Wasser wieder nachgemischt werden. Also da kann man schon auch Einstellungen vornehmen.
Unser Hörer Andreas Schärfer aus Kaiserslautern wünscht sich da eine ganz konkrete Temperaturangabe. Er schreibt, ich habe eine Gasetagenheizung für Warmwasser und Heizung für meine Wohnung. Auf welche Temperatur soll ich die Heizung einstellen, um optimal zu wärmen und Geld zu sparen?
Wenn es um die Einstellung der Heizung geht, dann sprechen wir von der Vorlauftemperatur, also wie hoch muss das Heizungswasser erwärmt werden. Und das ist leider nicht pauschal zu sagen, sondern das ist abhängig von der Heizanlage und von den Räumen, die beheizt werden müssen. Und da empfehlen wir das. Das ist ein Heizungscheck, den der Handwerker, die Handwerkerin vornimmt. Und dort ist mit Versuch und Irrtum sozusagen, nähert man sich dort der Temperatur an. Die ist dann richtig eingestellt. Und das ist aber auch eine Investition oder ein Aufwand, den man betreibt, der sich auch wirklich lohnt.
Herr Schärfer, den hat gewundert, dass die Mitarbeiter der Stadtwerke empfehlen, die Gasheizung immer auf volle Leistung bzw. höchste Temperatur zu stellen. Soll er sich da Sorgen machen, grübeln?
Am besten mit einem Fachmann darüber sprechen, mit Handwerkerin oder Handwerker oder mit der Energieberatung. Die können einen dort wirklich für die Situation vor Ort dort auch die richtige Temperatur angeben. Häufig wird empfohlen, die höchste Temperatur einzustellen, damit dann auch wirklich überall warm wird und dass Räume kalt bleiben. Aber das ist nicht immer notwendig, sondern man kann die Temperatur auch senken.
Wir können jetzt mal vielleicht ein anderes Fass aufmachen. Florian Wagner, in der E-Mail vom Herrn Schärfer ist es ja schon angeklungen, so ein Glaubenssatz von Ihnen: Verhalten können wir nur ändern, wenn wir es messen. Wagen wir uns doch mal ran an die wahrscheinlich für viele Leute bislang großen Unbekannten beim, ja, was alles so kostet. Das ist ja nicht nur der Energieverbrauch. Wo setzen Sie denn da so an, wenn Sie auf das Leben blicken, was wir hier so üblicherweise führen?
Ja, absolut. Also aus meiner Erfahrung ist der größte Spartrick ganz simpel und unsexy, aber wirksam, und zwar einfach diesen Überblick mal zu schaffen. Die meisten kennen die Mietkosten, jetzt bald kennt auch jeder die Stromkosten und Telefonkosten, wo ich was schriftlich habe, aber die wenigsten kennen ihre monatlichen Ausgaben für Kleidung, Essen, Trinken, Feierabendbierchen, Urlaub, was nicht jeden Monat stattfindet. Und da lohnt sich es einfach extrem, sich einfach nur mal einen Überblick zu verschaffen. Das kann man mit dem Haushaltsbuch machen oder, wer ein bisschen fauler ist, mit dem Bargeldtrick.
Ein Trick, den wollen wir natürlich en Detail erklärt kriegen. Bargeldtrick, was ist das?
Ja, das ist einfach so eine Möglichkeit für Faule wie mich, die jetzt nicht einen Monat lang mal jede Ausgabe notieren möchten. Die können auch sagen, ich kümmere mich einfach um den Bereich Essen, Trinken, Freizeit und mache mir einen Spaß draus. Wie viel brauche ich denn? Ich schätze mal 300 Euro. Dann wird am Monatsersten 300 Euro abgehoben und davon werden alle Kosten bezahlt aus dem Bereich Essen, Trinken, Freizeit. Und wenn das Geld ausgeht, kein Problem, hole ich Nachschub, aber ich notiere mir, wie viel ich letztendlich gebraucht habe. Und nach spätestens 2-3 Monaten kenne ich meinen Wert, 380 Euro, was auch immer. Und dann, wenn mich dieser Wert komplett überrascht, aber meistens weiß ich, wo er herkommt, und dann bin ich wieder in der Lage, hier Anpassungen zu treffen und zu sagen, hey, im Halbschlaf Coffee to go am Morgen bringt mir jetzt nicht ganz so viel, aber dem Geldbeutel zieht es was weg, dann kann ich wieder Entscheidungen treffen.
Also was passiert dann? Kassensturz ist das eine, und diese Verhaltensänderung, ja, den Transfer in den Alltag hinzubekommen, das stelle ich mir schwierig vor. Sie leben das wahrscheinlich vor.
Genau, also das Grundprinzip ist, ich möchte das bestmögliche Leben für mich. Das heißt, beim Wort sparen, wo viele zusammenzucken, zucke ich nicht zusammen, sondern sparen heißt für mich, wow, da habe ich wieder was rausgefunden, wo ich jetzt effizienter bin. Das heißt, ich streiche oder reduziere nur Dinge, die mir gut tun. Beispiel ungesund essen, weil der Tag stressig war. Jetzt noch die Fertigpizza und hier noch zum Dönermann. Sowas zu ersetzen durch Wocheneinkauf, gesünder essen, selbst kochen, mit dem Fahrrad zur Arbeit statt mit der Bahn, wenn möglich. Solche Dinge, die erhöhen meistens auch meine Gesundheit. Kalt duschen habe ich eingeführt vor 2 Jahren, aber hauptsächlich aus dem Grund Immunsystem stärken. Und das ist die ersten 3 Wochen schrecklich, aber dann geht's und mittlerweile liebe ich's und als Nebeneffekt spare ich auch noch Geld.
Herr Schlag, vielleicht können Sie als Schuldnerberater, Sprecher auch noch was sagen zum Haushaltsbuch. Verlangen Sie das auch in einer guten Schuldnerberatung?
Es passte wunderbar. Wir hatten ja im Vorgespräch gesagt, der Herr Wagner bringt uns die schwäbische Sparsamkeit bei und wie hält das eine rheinische Frohnatur, wie ich jetzt in Aachen sitzend hier aus? Wir nähern uns da wunderbar an. Dieser Bargeldtrick ist auch genau den ich für mich in der Beratung nutze und genutzt habe. Haushaltsbuch ist immer wichtig. Haushaltsplanung ist in der Schuldnerberatung das A und O. Also genauen Haushaltsplan, was sind die fixen Ausgaben und die Einnahmen. Haushaltsbuch führen ist eine tolle Sache, kann man sehr schnell gut Kostenkontrolle haben. Ich selber habe das nie geschafft und habe gemerkt, wie will ich meinem Ratsuchenden, wenn das selber von sich aus macht, super, aber nahe bringen, was ich selber nicht schaffe. Und genau den Bargeldtrick, genau das machen wir. Wir haben das gesagt, um ein bisschen kürzere Zeiträume dazu machen, dass wir sagen, holen Sie sich für Geld zum Leben Wochengeld. Einmal die Woche Bargeld abholen und wissen, das ist das, womit ich hinkomme. Und dann haben wir ein genaues, fest geplantes Budget, was Sie erstmal zum Leben brauchen und können dann gucken, ob wir gegebenenfalls nachjustieren, nachsteuern müssen. Bargeldtrick, eine wunderbare Sache, die auch wirklich niedrigschwellig einfach ist umzusetzen.
Wo sparen? Der Umgang mit der Teuerung. Es gibt viele Ansätze, haben wir gehört, um mit der Inflation von zuletzt zwischen 7% und 8% umzugehen. Was erwägen Sie? Wo klappt das Sparen? Wo nicht? Die Nummer für das Hörertelefon 00800 4464 4464. Oder Sie erreichen uns per E-Mail. Dann bitte an marktplatz@deutschlandfunk.de. Sie hören weiter unseren Marktplatz. Wo sparen? Der Umgang mit der Teuerung. Gerne mit Ihnen, Ihren Tipps und Fragen. 00800 4464 4464, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse marktplatz@deutschlandfunk.de. Es machen mit Roman Schlag, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände. Er arbeitet im Caritasverband für das Bistum Aachen. Alexander Steinfeld, Projektleiter Heizspiegel in der gemeinnützigen Beratergesellschaft CO2 Online in Berlin. Und Florian Wagner, Frugalist und Einsparexperte in Stuttgart. Herr Steinfeld von CO2 Online, mal eine Nachfrage. Wenn wir jetzt den Bargeldtrick schon besprochen haben, die angesprochenen Rechnungen sichten zu Strom und zu Heizung, ist das nicht schon das erste Problem? Wo finde ich denn die und wann weiß ich, was da auf mich zukommt? Viele zahlen einfach ja mal so Abschläge.
Das ist richtig. Das ist ein wichtiger Schritt, erster Schritt, um sich einen Überblick über seine Kosten, seinen Verbrauch zu schaffen. Das sind 2 Rechnungen. Die Stromrechnung einerseits und dann für Mieter die Heizkostenabrechnung oder die Energierechnung bei Eigentümern. Und die bekommt man einmal im Jahr und dort wird abgerechnet, wie viel man verbraucht hat, wie viel man jeden Monat bezahlt hat und wie viel man nachzahlen muss oder zurückbekommt. Und sich darüber einen Überblick zu verschaffen und zu prüfen, ob man eigentlich nicht zu viel verbraucht oder zu viel zahlt, ist einfach die Voraussetzung dafür, um am Ende dann auch sparen zu können, sich Ziele setzen zu können, wie viel man sparen möchte. Mhm. Und dafür haben wir den Heizspiegel und auch den Stromspiegel entwickelt. Das sind Vergleichswerte zum Stromverbrauch und Heizenergieverbrauch. Und dort kann man sich einordnen und herausfinden, ob man zu viel verbraucht.
Ach ja, das kann man, Ihr Online-Portal kann man ja quasi füttern mit den eigenen Daten. Und deshalb haben Sie auch ein sehr detailliertes Wissen, wie so die Republik heizt, ja?
Das ist richtig. Wir sehen, dass 90% der Haushalte noch zu viel bezahlen und zu viel verbrauchen. Und pro Jahr werten wir über 100.000 Heizkostenabrechnungen aus und mindestens ebenso viele Stromrechnungen und haben dann einen guten Überblick und wissen, kennen den Durchschnitt. Und das hilft uns dabei, dann den Nutzern auf unserer Webseite sagen zu können, ihnen helfen zu können, an welchen Stellen noch gespart wird.
Mhm. Die Grundversorgung war lange viel gescholten. Herr Schlag, wie sieht's denn da im Augenblick aus? Gerade viele Rentnerhaushalte und so, die sind ja da einfach so noch drin. Die haben sich da nicht gekümmert um günstigere Ein- oder Zwei-Jahres-Verträge bei irgendwelchen externen Gasversorgern zum Beispiel. Was ist denn mit der Grundversorgung im Augenblick? Was tut sich da?
Ja, momentan muss man ganz ehrlich sagen, sind die Grundversorger wirklich die beste Sicherheit, die man gut haben kann. Auch momentan erleben wir bei Verträgen, die gemacht worden sind, dass die Grundversorger da sehr auch entgegenkommen sind, sich an den Verträgen auch halten, wo praktisch Absprachen getroffen sind, dass die Preise für eine Laufzeit stabil bleiben. Und Grundversorger, merken wir auch in der Beratung, sind auch immer sehr gesprächsbereit, wenn es jetzt um die Nachzahlung geht, weil das wird jetzt das große Schlimme sein. Viele Haushalte werden die Nachzahlungen, die jetzt geleistet werden müssen, nicht einfach so stemmen können. Da werden sie auf Hilfe angewiesen sein, und kann man auch nur sagen, liebe Haushalte, meldet euch rechtzeitig an Beratungsstellen, Schuldnerberatung oder auch Sozialberatung, um frühzeitig auch Kontakt mit dem Grundversorger aufzunehmen und nach Lösungen zu suchen, wie ich versuchen kann, diese Rechnungen zu begleichen.
Die können aber in welchen Zeitabständen, im Augenblick flatterte bei mir da was rein, ums 2,5-fache dann doch erhöhen bei Gas?
Ist mir nicht bekannt. Ganz klar ist jetzt nur noch mal, dass ein Urteil jetzt auch schon von einem Landgericht beträgt wird. Da, wo ich einen festen Vertragsabschluss habe, wo auch festgelegt worden ist, dass der Preis stabil bleibt, dass der bindend ist. Also da haben im Prinzip schon Gerichte widersprochen. Verbraucherzentralen haben da auch frühzeitig unterstützt bei Klagen. Das ist auch gut und wichtig, weil das ist momentan das große Problem. Wenn ich ja mein Vertrag mich darauf nicht mehr verlassen kann, wie will ich dann noch kalkulieren können?
Da kann ich auch was ergänzen.
Herr Steinfeld.
Wir haben ja einmal im Jahr die Heizkostenabrechnung, und erst dann dürfen auch Abschlagszahlungen angepasst werden von Seiten des Vermieters. Und Preiserhöhungen sind einmal im Jahr möglich, maximal. Und was wir jetzt aber zuletzt hatten, vor ein paar Wochen, das war jetzt nochmal zusätzlich die Gasumlage, die dazugekommen sind. Also nochmal knapp 3 Cent obendrauf, die jeder, der mit Gas heizt, auch bezahlen muss. Das sind jetzt gerade besondere Bedingungen, dass dort auch mehrmals im Jahr die Preise steigen können.
Ich begrüße unsere erste Anruferin in der Runde aus Baden-Württemberg, hat die 00800 4464 4464 gewählt. Die Kinderärztin Frau Dr. Noll-Streich, ich begrüße Sie in unserer Runde.
Ja, guten Morgen. Ich habe zwei kurze Fragen zu den Heizkosten. Bei mir folgende Wohnsituation: Ich wohne in einem neu gebauten Mehrfamilienhaus. Das heißt, es sind 4 kleine Mehrfamilienhäuser, die über eine zentrale Holzpelletheizung versorgt werden, und zwar Warmwasser, und alle Wohnungen mit Fußbodenheizung. Jetzt wurde in Ihrer Sendung ja schon gesagt, man könnte jetzt Heizkosten einsparen, wenn man morgens die Thermostate an den Heizkörpern runterdreht, wenn man den ganzen Tag außer Haus ist. Meiner Meinung nach bei der Fußbodenheizung nicht sinnvoll. Und also da hätte ich die Frage, ob das da auch Sinn macht, aber wahrscheinlich eher nicht, es sei denn, man kann das irgendwie so elektronisch steuern, dass das dann schon zu einer bestimmten Zeit absenkt, wenn man noch schläft, wahrscheinlich morgens. Und die zweite Frage, es wird immer nur gesagt, über die Preisentwicklung bei Gas und Heizöl berichtet. Jetzt habe ich aber mitbekommen, dass die Preisentwicklung bei den Holzpellets genauso dramatisch ist. Also ich habe vorhin selber mal im Internet geschaut und habe gesehen, dass sich die Preise innerhalb eines Jahres vervierfacht haben. Können Sie da vielleicht mal was zu sagen?
Vielen Dank für diese beiden Fragen. Bleiben wir mal erst bei der wohlig warmen, man kann sockenfrei leben, Fußbodenheizung, Herr Steinfeld.
Ja, Frau Neustreich, das ist, Sie haben schon richtig gute Voraussetzungen. Neubau, Holzpelletheizung ist auch aus Klimaschutzgründen eine super Sache im Vergleich zu Gas- oder Ölheizung. Und eine Fußbodenheizung ist eben das Effizienteste, wie Energie in den Raum abgegeben werden kann, oder eine der effizientesten Möglichkeiten. Und da haben Sie vollkommen recht, dass die Möglichkeit, dort mit Thermostaten die Temperatur zu senken, zeitweise für einen kurzen Zeitraum, bringt da nicht so viel wie in einem unsanierten Altbau mit richtigen Heizkörpern. Da ist es eher wichtig, dann bei längeren Abwesenheiten die Heizung herunterzudrehen, richtig zu lüften, also beim Lüften die Heizung auszustellen. So diese Tipps, die es noch dazu gibt, Warmwasser zu sparen, um dort auch selber etwas machen zu können, beim Verhalten anzusetzen. Aber ansonsten wohnen Sie schon in einem sehr effizienten Haushalt.
Und das andere, wobei ich das jetzt ehrlich gesagt nicht verstehe, bei einer Fußbodenheizung, wie man die abstellen kann, wenn man kurz mal lüften will.
Die schaltet sich alleine ab bei mir. Die Thermostate sind wohl so, dass wenn jetzt ein kalter Luftstoß von draußen kommt, wurde mir gesagt bei der Wohnungsübergabe, dass die dann automatisch abschalten. Aber das bringt wahrscheinlich auch nicht sehr viel, weil die weiß nicht, wie lange das ja ist. Das ist ja immer so verzögert, die Wärmezufuhr bei der Fußbodenheizung.
Und jetzt gehen wir dann zu den Pellets, zu den Holzpreisen. Eiche ordern aus Litauen ist in und schick bei manchen, wenn 400 Euro pro Kubikmeter gestapelt bezahlt werden. Was ist denn da los mit dem Holzpreis, Herr Steinfeld? Und gehen die Rechnungen da noch auf?
Ja, die Holzpelletpreise sind gestiegen, aber nicht so stark wie die Gas- und Ölpreise. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, man muss sich natürlich trotzdem darauf einstellen, die Preise vergleichen, dann einkaufen, wenn die Preise günstig sind. Wenn man eine Holzpelletlage hat oder Pelletsäcke kauft, kann man das ja ein bisschen steuern, ist ja anders als bei einer Gasheizung, um dort richtig einzukaufen. Und langfristig gesehen, auf den längeren Zeitraum, ist Holz eine bessere Alternative als Gas und Öl. Bei Gas und Öl können wir überhaupt nicht vorhersagen, wie sich die Preise entwickeln werden. Eher noch weiter nach oben. Hinzu kommt dort auch noch der CO2-Preis, der jährlich steigt. Das haben wir bei Holzpellets nicht. Also da hoffe ich, dass es sich das stabil dort verhält. Und wichtig ist beim Holzpellet-Einkauf natürlich auch auf Nachhaltigkeit zu achten, dass das richtige Siegel dabei ist, dass das regional kommt, aus Deutschland kommt das Holz, in dem nicht rein transportiert werden muss. Dann ist es eine gute Alternative.
Ja, ich danke Frau Neustreich für Ihren Anruf und kann gleich weitergeben an unsere Hörerin Uta Bornschen. Ich habe zwei Stichworte hier stehen bei Ihnen. Alter Kühlschrank, alte Waschmaschine.
Ja, genau. So ist es. Also meine Waschmaschine ist tatsächlich 32 Jahre alt. Funktioniert noch super gut. Ebenso der Kühlschrank. Ja, ich könnte jetzt weitermachen, der Herd auch. Aber für mich ist einfach die Frage, weil in einer anderen Sendung im Deutschlandfunk wurde mal gesagt, man soll funktionierende Geräte eben nicht wegwerfen, weil die Herstellung dieser Geräte so energieintensiv wäre. Das ist der ökologische quasi Aspekt, aber jetzt kommt ja immer mehr der ökonomische Aspekt in Blick und jetzt frage ich mich, wäre es eben doch sinnvoll, die Geräte zu ersetzen, aber was mache ich mit diesen noch funktionierenden Geräten?
Naheliegend wäre jetzt die Frage an Herrn Steinfeld gleich zu geben von CO2 Online, aber mich interessiert der Frugalist Herr Wagner, wie er mit so einer Grundsatzfrage umgeht.
Ja, also ich würde mir genau diese Frage oder diese richtigen Komponenten abwägen und es sind nämlich oft mehrere Faktoren. Das heißt, ich würde mir da wirklich einmal auch ausrechnen, was ja auch relativ einfach wahrscheinlich geht. Was würde denn ein neuer Kühlschrank bringen? Wann würde der sich amortisieren? Und nachher ist es immer eine Abwägung aus dem subjektiven Empfinden, was ist mir umweltwert gegen oder zu welchem Preis und dann eine gute Entscheidung zu treffen. Nur meistens ist es eben so eine Bauchentscheidung und da bin ich immer ein Fan von, sich das wirklich mal konkret auszurechnen, wie teuer wäre denn jetzt Neuanschaffung und dann die laufenden Kosten, wie viel würde ich da einsparen und ob es dann vielleicht auch rechtfertigt, für den gesamten Fußabdruck hier auch das Gerät durch ein sparenderes zu ersetzen.
Frau Bornschein, zu was tendieren Sie im Augenblick? Weiter die alte Waschmaschine?
Ich frage mich, wie will ich denn ausrechnen, was mein Kühlschrank jetzt an Strom verbraucht oder meine Waschmaschine? Also da laufen ja noch andere Dinge über den Stromzähler. Also zum Beispiel, ich heize auch mit Strom, ich kann gar nicht anders.
Ja, da gibt es intelligente Lösungen, wahrscheinlich auch bei CO2 Online. Ich könnte mir auch vorstellen, bei der Schuldnerberatung, Herr Schlag.
Beim Stromsparcheck haben wir schon mal, das wird der Herr Steinfeld aber eher auch nochmal betätigen, es gibt extra Geräte, die Stromsparchecker dazwischen schalten, wo man genau überprüfen kann, wie der Verbrauch der einzelnen Geräte ist. Und dann könnten Sie halt relativ einfach ausrechnen, aha, nach welcher Zeit amortisiert sich die neue Waschmaschine, der neue Kühlschrank. Vielleicht eine Sache noch, damit die Geräte, wenn sie sich dann entscheiden, die abzugeben, gar nicht so direkt dem Müll zugeführt werden und die wirklich noch gut und funktionstechnisch sind. Es gibt auch Sozialkaufhäuser, soziale Einrichtungen, die für Notfälle, ich sage jetzt mal immer, ich würde mir wünschen, dass auch Menschen, die von Armut betroffen sind, neue Geräte haben können, aber wo gerade da Not am Mann oder an der Frau ist, solche Geräte dann nochmal genutzt werden können und praktisch nicht direkt dem Müllkreislauf zugeführt werden, auch einen wichtigen Nutzen haben.
Ja, und das findet man im Internet, wenn man Sozialkaufhäuser eingibt, oder?
Finden Sie im Internet oder wenden Sie sich an Wohlfahrtsverbände, Caritas, Diakonie, Arbeiterwohlfahrt vor Ort und fragen nach, ob es solche Verkaufhäuser, Sozialkaufhäuser bei Ihnen gibt.
Dankeschön für Ihren Anruf, Frau Bornschein. Ja. Aber ich möchte das gerne auch mit Herrn Steinfeld noch besprechen. Bei CO2 Online, schon in Ihrem Titel, Sie haben ja mehrere Ebenen des Energiesparens. Welche flutscht Ihnen denn da gerade so ein bisschen weg?
Richtig, also bei dieser Frage ist es gar keine Abwägung zwischen Ökologie und Ökonomie, denn der Haupt-CO2-Ausstoß für einen Kühlschrank oder eine Waschmaschine entsteht während der Nutzungsphase, also durch die Energie, die ich dafür brauche. Und die Herstellung, das sind dann marginale ökologische Kosten, die man vernachlässigen kann. Und deswegen versuchen wir das auch in anderen Fragen immer miteinander zu verbinden, zu sagen, wenn ich mein Haus saniere, wenn ich neue Geräte anschaffe, dann soll das auch einen finanziellen Vorteil bringen und nicht nur einen ökologischen, weil anders kriegen wir die Leute natürlich auch nicht dazu bewegt. Und mit den steigenden Energiepreisen sehen wir, dass sich das immer schneller rentieren wird in Zukunft.
Rentiert sich bei den steigenden Strompreisen denn auch so der Umstieg in Elektromobilität? Das muss man sich ja dann auch leisten können, immer wieder den Wagen über Nacht aufladen lassen zu lassen.
Das ist eine gute Frage und auch eine schwierige Frage. Benzinpreise, Dieselpreise sind auch sehr hoch, steigen auch weiter. Also auch das wird schwierig dort in der Abwägung. Da ist dann die Zukunft Elektromobilität. Nicht jeder kann sich das jetzt schon leisten. Wir warten da natürlich auch auf Gebrauchtwagen. Die müssen erstmal zur Verfügung stehen. Und in Zukunft, wenn ich mir ein Traumhaus vorstelle, dann erzeugt das den Strom selber, dann speichert er den selber, dann steht das Elektroauto vor der Tür und wird von der Sonne aufgetankt. Das ist bei vielen schon Realität und bei einigen wird es erst in der Zukunft Realität werden. Aber dort geht der Weg hin, da führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Umso wichtiger ist es, dass wir noch stärker erneuerbare Energien erzeugen, selbst erzeugen. Das kann jeder Haushalt selber auf dem Dach mit Solarthermie, Photovoltaik. Da gibt es da die Möglichkeiten zu.
Also ein Plädoyer fürs Elektroauto. Und nehmen wir jetzt aber mal den Heizlüfterkauf. Da spare ich nichts.
Das ist eine absolute Fehlentscheidung, sich jetzt für diesen Winter einen Heizlüfter anzuschaffen. Nach all dem, was wir jetzt sehen, wird es den ganzen Winter über Gas geben. Ist natürlich noch einige Unbekannte mit dabei. Ich kann es nicht versprechen, niemand kann das im Moment. Aber wir gehen davon aus und auch nach Gesetz sind Privathaushalte ja auch diejenigen, die bis zum Schluss oder mit höchster Priorität ja auch beliefert werden mit Gas. Also die Gasheizung wird diesen Winter höchstwahrscheinlich nicht ausfallen. Und dann macht es auch keinen Sinn, auf Strom umzustellen, der ja immer noch teurer ist als Gas und damit versuchen, die Wohnung zu heizen. Das wird auch gar nicht so einfach sein, weil man da sich sehr viel Elektroschrott in die Wohnung stellen muss, um dort damit zu heizen. Das ist keine gute Idee.
Mhm. Herr Schlag, wie ist denn das jetzt? Wir reden, in der Denke haben wir es vielleicht auch noch so in uns drin, von graduellen Preissteigerungen, vielleicht mal so um 20%, wie wir es jetzt hier vielleicht an der Zapfsäule heute wieder gesehen haben, heute Morgen im Vergleich zu gestern Abend. Was ist denn da auf dem Strommarkt gerade los? Das sind ja aber ganz andere Faktoren. Verachtfachung, Verzehnfachung, was da so Terawattstunden kosten auf dem Terminmarkt im Augenblick. Was reden wir da noch? Haben wir noch die richtigen Vorstellungen, was da gerade abgeht?
Ja, also das ist das Problem, was wir sehen, also wo wir sozialpolitisch mal momentan auch die Frage stellen, haben wir das überhaupt noch richtig im Blick? Also ist das noch realistisch, was da für Steigerungen sind? Also spiegeln die sich überhaupt mit Marktpreisen wider? Und das sind ja Folgekosten. Also diese Strompreise zahlen ja nicht nur jetzt der Verbraucher, der die Stromlücke hat, sondern auch der Bäcker und. Und alle sagen, wir müssen unsere Preise anpassen, um die Strompreise decken zu können. Und auch da haben wir die Befürchtungen, muss man sagen, ja, können auch nicht da auch nochmal kleine versteckte Preissteigerungen eine Rolle spielen. Und gerade für Haushalte mit geringem Einkommen, bis hin aber auch jetzt schon in die Mittelschicht, wird es immer problematischer, weil alle Kosten, auch die Folgen, die weiteren Kosten für Lebensmittel, Sie sprachen in der Moderation die Möbel an etc., alles das sind massive Preissteigerungen, also wo sich das Ganze nochmal potenziert. Und das beobachten wir schon so sehr mit Sorge. Gleichzeitig gibt es auch Mitteilungen, ja, die EEG-Umlage ist gesunken, also Strompreise müssen wieder etwas billiger werden. Also es ist gar nicht mehr gut nachvollziehbar, wieso die Preisentwicklung auf einmal so extrem ist.
Gehen wir mal an ein unangenehmes Thema auch noch, Herr Schlag, die drohende Sperre bei Strom und Gas. Wann wird denn Energie abgeklemmt? Doch recht schnell.
Ja, das ist, also es wird zwar schon, ist es vorgesehen, auch gesetzgeberisch, dass vorher gewarnt werden muss, ne? Also es muss vorher gesagt werden, 4 Wochen vorher auch schriftlich angekündigt werden. Es wird, es droht eine Stromsperre, die muss angedroht werden. Es muss dann auch nochmal die Möglichkeit gegeben werden, eine Ratenzahlungsvereinbarung zu schließen. Das ist jetzt auch nochmal neu gesetzlich verändert worden, dass es also eine Pflicht gibt, eine Möglichkeit der Ratenzahlung anzubieten. Dann muss nochmals explizit 8 Tage vorher die Sperre angedroht werden. Also die Hürden sind nicht ganz so gering. Aber grundsätzlich, wenn ich in einer totalen Stresssituation bin, was die Familien oft sind, kommt es für die dann trotzdem überraschender, als man denkt. Und in der heutigen Zeit und wie wir jetzt sehen mit Digitalisierung, wie wir unterwegs sind, brauchen wir Energie. Also eine Stromsperre ist so massiver Einschnitt, das kann man sich selber gar nicht vorstellen. Man müsste sich wirklich mal hinsetzen und mal genau überlegen, wofür wir alles Stromenergie brauchen, um dann mal festzustellen, was es heißt, es wäre gesperrt. Also wir fordern die Caritas ganz klar und auch die anderen Wohlfahrtsverbände, es muss zumindest ein Moratorium geben erstmal, dass Stromsperren aufgrund der steigenden Kosten und Nachzahlungen ausgesetzt werden, bis hin, dass man eigentlich auch gucken muss, brauchen wir nicht zukünftig auch eher so eine Art Grundrecht auf Energie, wo zumindest eine Mindestleistung immer gewährleistet ist, um Haushalte nicht vollkommen abzuhängen. Es ist ein schwieriges, ein heikles Thema.
Wie oft wird gesperrt in Deutschland im Jahr?
Oh, kann momentan aktuell keine Zahl. Es gab Sperren von 120.000, teilweise Tendenz steigend, dann auch mal wieder sinkend. Aber es sind schon einige Haushalte und das sind dann 100.000 Haushalte, 120.000 Haushalte zu viel, wo gesperrt wird. Das muss man einfach so sehen.
Ab einem schon geringen Zahlungsrückstand, nicht bei hohen Summen erst?
Nee, der Zahlungsrückstand ist gar nicht so hoch. Also er darf nicht unter 100 Euro sein. Aber darüber hinaus ist es schon im Prinzip möglich. In der Praxis haben wir bei so kleineren Summen von ein paar hundert Euro oder 200-300 Euro kriegt man da immer noch gut Lösungen hin. Aber oft laufen jetzt Stromkosten auf, wo dann ja 1.000 Euro, 1.500 Euro durch die gesteigenden Kosten nochmal da sind. Wir haben hier in Aachen rundherum ist auch nochmal ein großes Flutgebiet gewesen. Da haben wir momentan ganz massive betroffene Haushalte, die ja so Bautrockner brauchten. Ja, wo extreme Nachforderungen sind, dann gibt es dann auf einmal eine Forderung von 3.000 Euro. Dann ist das schon mal eine ganz andere Hausnummer, wie man da einen Lösungsweg finden kann. Auch mit Ratenzahlungen, auch da sind ja die Budgets, die Haushaltsmöglichkeiten, was ein Haushalt stemmen kann, sehr begrenzt.
Mhm. Ratenzahlung, das ist wahrscheinlich auch was einen einholen kann. Was sagen Sie da, Herr Schlag, als Schuldnerberater grundsätzlich zu? Wie gehe ich damit um? Ist ja in vielen Bereichen, Verbraucherkredite ja auch.
Ja, genau. Also wir müssen ganz klar sagen, wenn wir Haushaltsplanung machen, das ist ein Teil der Haushaltsplanung und mit den Ratsuchen das gucken, sagen wir, das Wichtigste sind immer die Fixkosten. Also wie kriege ich meinen Lebensunterhalt gesichert, wie kriege ich Energie gesichert, Heizung und wie kriege ich meinen Wohnraum gesichert. Und dann kann es durchaus sein, dass wir in der Beratung sagen, wir haben hier einen Haushaltsplan gemacht und es ist vollkommen klar, dass wenn wir sehen, wenn Sie alle Ratenverpflichtungen, die Sie eingegangen sind, einhalten, logisch ist, dass Ihr Konto immer weiter ins Minus gerät, weil Sie mit dem Budget gar nicht hinkommen. Und da kann es sein, dass wir auch mit Gläubigern in Gesprächen treten müssen, wie können wir die Raten erstmal aussetzen, wie können Raten gesenkt werden, aber auch Zahlungen schlicht und ergreifend erstmal eingestellt werden müssen, weil ich sonst wirklich massiv existenzgefährdend in eine schlimme Situation gerate.
Ich erweitere unsere Runde in dem Augenblick hier mit meinem Kollegen Thomas Meinert, der E-Mails gesammelt hat, die uns erreichen zur Frage, wo sparen?
Ja, wo sparen oder wie prüfen, wo man sparen kann? Silke schreibt, meine Mutter lebt in einem freistehenden Einfamilienhaus, 100 Quadratmeter Wohnfläche, auf dem Dach Photovoltaikanlage für warmes Wasser. Sie kocht und heizt mit Gas und hat einen Jahresverbrauch von über 20.000 kW. Wo und wer kann überprüfen, woran das liegt?
Kommt ihr also hoch vor?
Das ist sehr hoch. Das ist ein hoher Verbrauch und da sollte man auf jeden Fall sich eine Energieberatung ins Haus holen. Jemand, der die Heizanlage checkt. Ich denke, dass dort einfach eine veraltete Heizung noch verbaut ist und dann überlegen mit der Energieberatung zusammen, ob der Heizungstausch ansteht, wenn es eine alte Heizung ist. Oder wenn die Heizung doch erst vor kurzem eingebaut ist, dann doch nochmal die Einstellungen überprüfen. Hydraulischer Abgleich haben wir schon gesprochen, Heizungscheck mit Vorlauf- und Nachlauftemperatur checken, Heizungspumpe überprüfen, ob da noch eine alte drin ist oder die durch eine Hocheffizienzpumpe ersetzt werden kann. Das sind so die ersten Schritte. Natürlich können auch Maßnahmen wie Fenstertausch, Gebäude, Dämmung Möglichkeiten sein, die noch fehlen, einfach die dazu führen, dass so Hochverbrauch zustande kommt.
Ein Hörer fragte, ob es was bringt, den Router nachts auszustellen. Das ist also ein bisschen so jetzt wie beim Lüften mit Fußbodenheizung, so die Frage. Oder ob das regelmäßige Hoch- und Runterfahren eben mehr Strom verbraucht. Man könnte ja auch mal an den Drucker denken, wenn man den nur bei Nutzung einsteckt. Wie gehen Sie denn, Herr Wagner, damit um als Frugalist?
Ja, also ich finde hier auch noch einen Punkt ganz wichtig. Es gibt ein Optimum bei den Ausgaben und Einsparmöglichkeiten. Und ich habe das jetzt nicht nachgerechnet, kann man machen, wenn man Lust hat. Aber vom Bauchgefühl her glaube ich, dass so eine Routerabschaltung über Nacht jetzt nicht die Riesenersparnis einbringen würde. Also ich finde es gut, die Punkte, die wir hier auch genannt haben, anzugehen. Aber sobald die auf einem relativ zufriedenstellenden Niveau für einen sind, sich dann zu überlegen, wovon hängt es denn noch ab, wie viel ich monatlich sparen kann.
Wir haben noch, ich unterbreche Sie kurz, Wir haben noch eine Anmerkung zum Router. Also den Router abzustellen ist ja vielleicht nicht die gute Idee, weil ja da das Telefon Voice over IP ist das Stichwort dranhängt. Aber man kann ja vielleicht nur das WLAN ausschalten, weil das braucht Strom. Richtig? Ja.
Genau, eine gute Möglichkeit. Nur ich glaube, es macht dann auch wieder mehr Sinn, sich um die Komponente zu kümmern, wo können denn zusätzlich Einnahmen generiert werden. Also es gibt so ein Optimum bei den Ausgaben und dann macht es einfach keinen Sinn mehr, sich da noch mehr mit auseinanderzusetzen. Wenn die relativ effizient sind, dann geht es darum, wie kann ich zusätzliche Einnahmen generieren.
Wo sparen? Der Umgang mit der Teuerung. Sie können noch anrufen unter der 00800 4464 4464. Gleich weiter nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Weiter mit Henning Hubert und meinem Kollegen Thomas Meinhardt. Wir fragen, wo sparen? Und beim Umgang mit der Teuerung wollte ich Florian Wagner, den Frugalisten in Stuttgart, fragen. Wäre doch erstmal auch möglich zu sagen, mehr arbeiten.
Ja, allerdings kommt es dann auch natürlich darauf an, was arbeiten. Das ist nämlich auch noch so eine versteckte Kostenfalle, wenn man einen Job macht, der einen extrem unzufrieden macht, wie leider laut Gallup-Studie über 80% der Angestellten in Deutschland ihn machen. Dann kann es auch Sinn machen, weniger zu arbeiten, zum Beispiel 4 Tage die Woche oder einen anderen Job zu machen, der vielleicht weniger einbringt, aber dafür mehr Freude macht, dass ich dann auf einmal vielleicht weniger Gehalt habe, aber ich habe abends noch Energie oder am Wochenende, um eine Website zu erstellen, Geld zu verdienen, oder ich brauche einfach ganz viele Kompensationskäufe nicht mehr, die ich nur gemacht habe, weil mein Job so stressig, so anstrengend ist. Also da vielleicht auch mal zu hinterfragen, wie die Jobsituation generell ist, das kann ein großer Hebel sein.
Das zum Grundsätzlichen, und Thomas Meinhardt hat Fragen rund ums Einkaufen.
Ja, das Lebensmittelthema ist für viele die Tafel wichtig, aber wir haben auch Mails, die sagen, die Tafeln, die geben nicht mehr so viel raus. Ich muss sehr, sehr viel mehr zukaufen, als ich früher kaufen musste, weil die Tafel eben weniger gibt. Und jetzt kommt die Frage, das Haushaltsbuch haben wir schon erwähnt, also aufschreiben, was man wofür ausgibt. Dann gibt es aber auch die Tricks, zum Beispiel spät auf den Markt zu gehen, um da zu kaufen, oder abends im Supermarkt die 30% Artikel, die ihr kurz vorm Mindesthaltbarkeitsdatum liegen, abzukaufen. Das heißt ja nicht, dass die am nächsten Tag schlecht sind, es ist ja nur das Mindesthaltbarkeitsdatum. Oder soll man dann lieber sich eine Liste machen und gezielt einmal in der Woche einkaufen gehen und nicht zu viel zu kaufen und zu viel wegzuwerfen? Ja. Wie sind da die praktischen Erfahrungen?
Das ist ja eine Gretchenfrage, Herr Schlag und Herr Wagner.
Ja, also das haben Sie schon gute Tipps gegeben, weil also ein Haushaltsbuch, ich wollte das schon nach der Pause auch jetzt schon einbringen, dass dein Haushaltsbuch zu führen ist das eine, aber auch einen Haushaltsplan zu machen, eine Einkaufsliste zu erstellen, kann schon ein großer, hilfreicher Plan sein, vernünftig einzukaufen, nicht ganz einfacher, banaler Tipp, nicht hungrig einkaufen. Kennt man vielleicht, man geht gerade hungrig noch schnell einkaufen und dann tut man sich noch das in den Wagen, was man nicht brauchte. Also eine klare Liste zu machen und zu gucken, was ich brauche, einen Wocheneinkauf zu machen. Mit Tafeln haben wir auch als Caritas mal Untersuchungen gemacht. Das ist so, die können momentan weniger ausgeben, weil einfach auch weniger beliefert werden und hohe Nachfrage ist. Gleichzeitig muss ich mal sagen, ist das was mich so immer mit Sorge betreibt. Also mit Tafeln sind für mich ein Seismograf, wie sich Armut und Kosten entwickeln. Tafeln sind kein Problemlöser. Es wäre fatal, wenn der Staat sich darauf zurückzieht, dass man zu Tafeln gehen muss. Das ist eine hochbeschämende Situation, auch wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Tafeln wirklich alles und tolle Arbeit leisten und gut tun, aber die wissen selber, wie schwierig es für die Menschen ist, da hinzugehen. Da finde ich es viel wichtiger, auch staatlich dafür zu sorgen, dass alle Menschen sich einen normalen Einkauf leisten können und gleichzeitig aber auch zu sagen, hier nutzt doch die Potenziale, die Sie gerade schon genannt haben, wo es 30% billiger ist, Brötchen, das Gute von gestern, wo es was abgegeben wird. Da sind ja viele tolle Sachen, die noch zu machen sind.
Herr Wagner, Sie haben aber in Ihrem Blog auch dieses Kapitel Sparen wie die Schwaben. Die Schnäppchensuche will bestimmt auch gelernt sein.
Absolut. Auch hier gibt es wieder die Abwägung aus Zeiteinsatz und nachher Ersparnis. Aber Wocheneinkauf zu machen statt immer spontan hat bei mir selbst 20% Kostenersparnis gebracht. Und vor allem, ich habe gesündere Dinge eingekauft, weil ich eben nicht, wie angesprochen, hungrig einkaufen war. Vielleicht da noch eine interessante Ergänzung. Das ist noch eine kostenlose App, die heißt Too Good To Go, was ich auch ein tolles Konzept finde. Gibt es in vielen Städten. Und dort sind einfach Restbestände gelistet, zum Beispiel das Sushi-Restaurant, das abends noch was übrig hat, oder der Bäcker, der abends noch ein paar Brötchen übrig hat, kann man sich da einfach so Tüten, Überraschungstüten zusammenstellen lassen und die abholen. Das ist auch eine tolle Ergänzung zu dem Wocheneinkauf.
Kein Brot, also nee, andersrum, Brot von gestern ist nicht hart, kein Brot, das ist hart. Das hat uns ein Hörer per E-Mail geschrieben, einen Spruch aus seiner Bäckerei. Und die Restetüte, die ist gut, aber die gibt es nicht in allen Bäckereien. Soll man vielleicht auch einfach mal danach fragen oder beschämt man dann sich selbst und die Mitarbeiter?
Also immer fragen, wenn man das möchte. Also beschämen, ja, das liegt dann an zu geringem Selbstwertgefühl, was andere Gründe hat. Also das würde ich immer machen. Fragen kostet nichts. Aber noch ein anderer Punkt, den ich ganz konkret gemacht habe, ist jetzt natürlich mit vielen Leuten im Homeoffice vielleicht nicht mehr ganz so relevant, aber ich habe mir zum Beispiel auch abends mehr gekocht und dann am nächsten Tag in die Kantine das Essen von mir mitgenommen. Ich hatte trotzdem die Gesellschaft mit den Kollegen beim Essen, aber hatte mein eigenes Essen dabei, primär um nicht die Fertigsoßen der Kantine essen zu müssen, also Gesundheit, aber als Nebeneffekt auch pro Tag rund 3 Euro gespart, was dann auch wieder 90 Euro im Monat sind.
Die 30% Masche, sage ich jetzt mal, also die abends billigeren Lebensmittel zu kaufen oder auf dem Markt spät einzukaufen, das widerspricht aber so ein bisschen dem Einkaufsplan. Dann muss ich auch offen sein, das zu nehmen, was es gibt und nicht das, was ich haben will, oder?
Ja, finde ich aber auch gar nicht so schlecht, wenn man zum Beispiel das auch festmacht an saisonalen Produkten. Also es ist immer günstiger, saisonale Produkte zu kaufen, haben weniger Transportweg hinter sich und so weiter. Und für mich selbst ist das auch wieder Frugalismuskonzept. Ich habe einfach mehr Freude, wenn ich ja sehr lange keine Erdbeeren gegessen habe. Und dann gibt es die wieder, als Beispiel. Das heißt, da sich auch mal frei zu machen, dass wir nicht wie die Made im Speck uns immer ja alle Früchte, alle Gemüse der ganzen Welt einverleiben müssen, sondern einfach mal zu akzeptieren, ja, manchmal gibt es eben gewisse Dinge nicht. Das macht auch so ein bisschen zufriedener.
Das Haushaltsbuch, das sollte man nicht nur zum Einkaufen benutzen. um die vielen Kartenzahlungen nachzuhalten, sondern man sollte auch regelmäßig die Gas- und Stromzähler ablesen und das vielleicht immer zu einem bestimmten Datum, meinetwegen am 15. eines Monats eintragen. So ein Tipp eines Hörers noch per E-Mail. Dann hat man auch gleichzeitig immer den monatlichen Verbrauch und sieht natürlich, dass es im Winter in der Heizperiode mehr wird und in der anderen Zeit eben entsprechend weniger ist oder sein muss.
Herr Steinfeld, was sagen Sie da eigentlich so? Der Anteil der Heizenergie am gesamten Energieverbrauch, wie hoch ist der bei einem üblichen Einfamilienhaus?
Der liegt bei 70%. Hinzu kommt noch 15% fürs Warmwasser und Strom macht nur 15% der Energie aus. Und die Zählerstände kann man super im Energiesparkonto von CO2 online eintragen. Dann hat man das direkt digital.
Das ist übrigens insofern ein guter Tipp, wenn man das regelmäßig macht. Man kann auch da nochmal nachsteuern, wenn der Haushalt, also das Budget des Haushalts hergibt, gegebenenfalls dann auch die monatlichen Abschläge etwas anzupassen, um nicht so ein böses Erwachen zu haben, wenn auf einmal so die Kosten kommen. Zum Herr Wagner fand ich auch noch ganz, also toll, diese App Too Good To Go, dass wir aber auch noch im Foodsharing zum Beispiel Modelle, also zu gucken, wo praktisch Lebensmittel, Anführungszeichen, gerettet werden, so sprechen manche Foodsharer davon, wo dann praktisch Lebensmittel ähnlich wie Tafeln nicht abgegeben werden, aber einfach an so Stationen man gucken kann, bei sich in der Stadt, oh, da sind Lebensmittel, bevor die einfach weggeschmissen werden, die kann man sich einfach nehmen, für jeden Bürger zugänglich, das ist auch nochmal eine Möglichkeit, wo man sparen kann.
Wer mehr selber kocht, muss auch mehr spülen. Deshalb die Frage von Stefan, bei gestiegenen Stromkosten doch lieber von Hand spülen oder ist die gut ausgelastete Spülmaschine immer noch die bessere Wahl?
Die Spülmaschine verbraucht weniger Energie als das warme Wasser, was ich zum Spülen verbrauche. Also am besten Spülmaschine vollstellen, Ökoprogramm, das läuft ein bisschen länger, aber setzt die Energie noch effizienter ein und ich habe auch weniger Arbeit damit.
Ich brauche warm Wasser zum Spülen von der Bratpfanne, nehme ich Kaltwasser und tue es in den Erhitzer, in den Boiler kurz, ins Teekesselchen oder nehme ich es aus der Heiztherme, aus dem Warmwasserkreislauf?
Das macht keine so großen Unterschiede. Wir haben auch schon darüber gesprochen, wo kann man eigentlich wirklich Einsparungen machen und das sind dann so kleinere Centbeträge, die man dort einspart. Generell ist Gas günstiger, aber mit elektrischer Energie Wasser zu erwärmen ist effizienter. Da kommt am Ende aber nicht so viel bei rum.
Haben Sie ein Bauchgefühl?
Bei der Brat.
Sagen wir 5 Liter heißes Wasser.
Ja, das ist am besten, wenn man das braucht, mit einem Wasserkocher elektrisch erwärmt. Das ist am effizientesten.
Die Untertischboiler, die erwärmen auch elektrisch und laufen dann immer den ganzen Tag. Oder man kann natürlich die Stufen einstellen. Aber was ist besser, das Gerät mal zwischendurch auszuschalten oder über eine Zeitschaltuhr auszuschalten oder es immer auf niedriger Temperatur zu lassen, dass man so eine Grundtemperatur hat und bei Bedarf dann höher stellen?
Unter Tischboiler sollte man auf jeden Fall überlegen, braucht man die wirklich? Also ist das im Gäste-WC, was nur einmal im Monat benutzt wird? Also kann ich es komplett ausstellen? Das ist am besten. Das ist in den meisten Fällen die richtige Entscheidung. Und ansonsten ist es richtig, eine geringe Temperatur einzustellen und sie bei Nichtnutzung, wenn es längere Zeiträume sind, sie auch komplett auszustellen.
Dieselbe Frage stellt sich für die Heizung. Soll ich in einem Wohnzimmer die Heizung ganz ausstellen, weil ich erst am nächsten Abend mich wieder vor den Fernseher setze? Oder soll ich lieber eine kleine Temperatur haben, damit das nicht so sehr aufheizen muss?
Heizung herunterdrehen ist der beste Tipp, um Energie zu sparen. Die Temperatur sollte nicht unter 16 Grad liegen in den Räumen, weil dann die Gefahr der Schimmelbildung besteht. Da sollte man auf jeden Fall aufpassen. Und wenn ich die Heizung komplett ausstelle oder auf Null drehe, die Heizkörper, dann kühlt der Raum so stark aus, dass dann am Ende mehr Energie zum Wiederaufwärmen benötigt wird, als ich am Ende eingespart habe.
Es gibt eine kleine Ergänzung dazu, weil ich hatte einen Klienten, der das mal gemacht hatte, der hatte so einen alten Gasofen noch in den Räumen, also keine Zentralheizung, einen Gasofen. Für die war es tatsächlich so, also nicht diese Mindesttemperatur unterschritten. Manche Studenten haben das noch in so alten Wohnungen, Altbauwohnungen. Diese Gasöfen, die wenig effizient sind, aber ja praktisch eine Flamme wie ein Kamin direkt haben, da lohnt es sich tatsächlich über Tag, die auf Zündflamme auszustellen und dann, wenn man sie brauchte, wieder anzumachen, weil die einfach durch diese schnelle Heizleistung die Räume aufheizen. Das hat der mal ein Klient sehr gut kontrolliert und hat dabei festgestellt, dass er dabei sparen konnte. Aber das gilt tatsächlich nur für solche alten Gasöfen. Weniger, wie Herr Steinfeld sagte, wenn ich jetzt über Zentralheizungen was steuere, wo ich dann viel Energie brauche wieder die und lange brauche, die Heizung wieder Heizleistung zu bekommen.
Die enorm hohen Holzpreise haben wir im Verlauf unseres Marktplatzes schon angesprochen. Herr Steinfeld, was ist denn das mit dem Kamin? Ist der nur fürs Wohlfühl-Feeling, ja, gut oder kann man da auch effektiv sparen, wenn ich so ein bisschen mit Holz zusätzlich zu meiner Gastherme heize?
In diesem Winter kann ich das total gut nachvollziehen, wenn Eigentümer sagen, okay, ich heize jetzt ein bisschen mit einem Kamin nach, um dann die Gaskosten dadurch zu reduzieren, weil ich zum Beispiel auch aus dem örtlichen Forst dort das Holz etwas günstiger bekomme, dann mag das eine gute Ergänzung sein. Grundsätzlich sollte man aber darüber schauen, wir haben das mal ausgewertet in der Studie, dass in Haushalten mit zusätzlicher Heizung, zum Beispiel in einem Kaminofen, 16% mehr Energie verbraucht wird. Das liegt daran, dass ich da ja zusätzlich ein Heizgerät habe, was ich gar nicht so gut steuern kann. Eine Gasheizung kann ich an den Thermostaten sehr gut steuern. Über den Kaminofen ist es weniger gut möglich. Das heißt, im Durchschnitt wird mehr Energie verbraucht. Das verschwendet eher Energie und führt zu zusätzlichen Kosten.
Können wir noch ein anderes Fass aufmachen mit dem Freizeitverhalten? Das ist ja auch ein großer Aspekt, haben wir noch gar nicht so besprochen. Das Urlauben, ja, die Kosten am Wochenende. Herr Wagner, wie gehen Sie denn daran? Leben Sie da auch ganz bewusst und wissen, was da kostet?
Ja, genau. Also und da auch wieder der größte Hebel ist noch ein Schritt zuvor, dass ich mich einfach gefragt habe, was waren denn die besten Urlaube der Vergangenheit? Wo habe ich die besten Erinnerungen? Und ich habe alles gemacht von Backpacking Argentinien für fast nichts bis zu 5-Sterne-Sporthotel. Und die besten Erinnerungen waren meistens die Reisen, die aktiv waren, Abenteuer, Bergwandern mit Kumpels und Dosenbier im See. Also die nicht so viel gekostet haben, aber ereignisreich waren. Und dann habe ich für mich entschieden, naja gut, dann lege ich da den Fokus auch in Zukunft drauf. Und so weiß ich jetzt, dass ich nicht unbedingt die Fernreisen immer brauche, sondern ich kann in Deutschland auch tolle Trips machen, wandern, Abenteuer und brauche dadurch deutlich weniger Geld und erhalte gleichzeitig bessere Momente dafür.
In der Schuldnerberatung, Herr Schlag, wie wird damit umgegangen mit dem Freizeitverhalten?
Ja, genau, das ist, da passen die Tipps, was Herr Wagner sagte, für sich zu gucken. Da haben wir oft ja aber die Situation, dass wenn Menschen jetzt da wieder versuchen, auf die Füße gehen, dass da Freizeit eher so die fast schon untergeordnete Rolle spielt, weil einfach das Budget gar nicht da ist, um mit Urlauben da was zu machen. Wir müssen da immer sehr genau gucken in der Haushaltsplanung, wie können wir dafür Luft schaffen. Vor allen Dingen da, wo Kinder da sind, dass doch noch auch mal preiswerte Angebote gemacht werden können, weil so eine Phantasialandfahrt oder Vergnügungsparksfahrten da einfach nicht drin sind. Und da kann es einfach mal schön sein, einfach wieder spielerisch, also dass Familien wieder viel mehr einfach nutzen, haben wir Gesellschaftsspiele, also gar nicht jetzt immer online, sondern einfach solche haptischen Spiele zu nutzen. Oder wo kann ich mir Dinge auch anschaffen, also solche Sachen anschaffen, Flohmärkte zu nutzen. Teilweise haben wir auch schon mal erlebt, dass ein Freizeitverhalten war, dass die Familie ausgemistet hat und hat gesagt, komm, wir machen mal einen Flohmarkt. Und haben einen Flohmarkt gemacht, hatte einerseits ein bisschen Einnahmen und es war auch ein tolles Erlebnis, was so ein Freizeitcharakter für die ganze Familie hatte.
Ja, in den Nachbarschaftsnetzwerken, die online sind, da gibt es auch immer Hinweise auf Hausflohmärkte, auch ein guter Tipp. Der Gasdurchlauferhitzer hat oft noch eine Zündflamme, moderne Geräte haben das nicht. Wenn das Gerät eine Zündflamme hat, soll ich das dann ausschalten? Geht das überhaupt?
Während der Heizperiode kann die Heizung einfach angelassen werden und dann darüber gesteuert werden, eben durch die Temperatur zentral, dass ich die Temperatur herunterdrehe. Aber wenn im Sommer, wenn nicht mehr geheizt wird, dann kann die Heizung auch komplett ausgestellt werden.
Besteht die Gefahr, wenn ich das Wasser nicht so heiß mache wie bisher, dass ich Legionellen habe?
Genau, das sollte man auf jeden Fall prüfen, dass das nicht der Fall ist. Da helfen dann auch die Handwerkerinnen und Handwerker bei den Einstellungen. Viele Heizungen haben auch schon einfach einen legionellen Schalter. Das bedeutet dann, dass die Temperatur fürs Warmwasser, das Wasser dort in Bewegung bleibt oder regelmäßig so erhitzt wird, dass Legionellen sich nicht verbreiten oder vermehren können. Also da sollte man je nach Art der Warmwasserbereitung schauen. Das ist bei Durchlaufer hitzt ja nicht der Fall, da wird ja das Wasser immer frisch erwärmt, da kann das nicht passieren, aber wenn man dann zentrale Warmwasserbereitung hat, sollte das auf jeden Fall auf der Checkliste mit drauf sein und das überprüfen lassen können, damit dann nichts passiert. Aber da sind auch die Handwerkerinnen und Handwerker eigentlich gut geschult, dass sowas nicht passiert.
Aber bei den Raumtemperaturen haben wir ja schon gelernt, bei 16 Grad und drunter droht Schimmel. Was ist denn da so für Warmwasserboiler mit Gas, so eine Zahl, die Sie da nennen können, Herr Steinfelder? 60 Grad, 55 und auf keinen Fall drunter?
Also das hängt davon ab, was für einen legionellen Schutz man einfach nimmt. Also wenn man bei 55 das runterdreht, dann sollte auf jeden Fall noch ein zusätzlicher legionellen Schutz mit dabei sein. Also eben, dass es alle paar Stunden dann wieder erhitzt wird auf eine höhere Temperatur, um die Legionellen abzutöten. Aber ansonsten reichen 60 Grad auch aus. Das ist dann eine Einstellungssache.
Der hydraulische Abgleich ist zu teuer, schreibt Rudolf. Der kostet 100 Euro pro Heizkörper. Gibt es da billigere Möglichkeiten, wenn man sich zum Beispiel mit mehreren Nachbarn zusammentut und mehrere Wohnungen an einem Tag von einem Handwerker berechnen lässt? Und die zweite Frage, die noch dranhängt, es wurde ja überlegt, einen hydraulischen Abgleich gesetzlich vorzuschreiben. Gibt es da neue Entwicklungen?
Ja, also ich finde den hydraulischen Abgleich nicht so teuer. Also ja, im Durchschnitt sind das 700 Euro, die ich investiere. Davon kann ich dann aber auch 15% mir fördern lassen über die Bundesförderung für effiziente Gebäude. Und die Einsparungen allein beim hydraulischen Abgleich sind 15% der Energie. Das sind dann schon 75 Euro. Das heißt, nach 9 oder 10 Jahren ist die Summe auch wieder durch die Einsparung wieder drin. Und wenn ich jetzt noch einen höheren Gaspreis habe, dann amortisiert sich das noch schneller. Und jetzt zu den gesetzlichen Regelungen. Das wurde jetzt beschlossen, dass große Gebäude mit einem hohen Energieverbrauch verpflichten den hydraulischen Abgleich durchführen müssen innerhalb der nächsten 2 Jahre. Und das ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit, denn gerade in Mehrfamilienhäusern, Bürogebäuden, dort ist der hydraulische Abgleich noch effektiver als in einem Einfamilienhaus. Und das sollte dann doch viel Energie sparen.
Die Beleuchtung mit Halogen oder mit LED, was ist günstiger? Die normalen Glühbirnen sind ja ohnehin out, aber es gibt doch viele Halogenfluter.
Ja, die Beleuchtung auszutauschen mit LED-Lampen ist absolut eine richtige Entscheidung. Ich muss einmal investieren. LED-Lampen sind auch nicht mehr so teuer heutzutage. Ich investiere einmal und habe dann für die nächsten Jahre, solange die Lampen halten, dann doch einen geringeren Stromverbrauch. Also das komplett auszutauschen bringt auf jeden Fall 100, 150 Euro Einsparung im Jahr. Darauf sollte man auf jeden Fall wechseln. Und LED-Lampen gibt es in allen Formen und Farben mittlerweile, haben keinen Komfortverlust in irgendeiner Art und Weise. Das ist die richtige Entscheidung.
Wie ist das mit den Leuchtstoffröhren? Findet man ja oft noch in Hausfluren, die immer wieder ein- und ausschalten. Ist ja auch so ein Impulsstrom, der da fließt. Was mache ich da? Brennen lassen oder wirklich nur punktuell nutzen?
Genau, das hängt von der Dauer ab, wie lange ich es nutze. Wenn es häufig an- und ausgeschaltet werden muss, dann ist es auch egal, dann kann man es auch laufen lassen. Hier ist auch der wichtige Schritt, die auszutauschen auf einer mittelfristigen Zeitschiene. Denn der Energieverbrauch, den ich dort einsparen kann durchs clevere Ein- und Ausschalten, der ist da doch eher gering.
Sparen Kerzen was? Also ich zünde sie an, eine richtig schöne flackernde Kerze.
Das kann auch ganz schön und gemütlich sein und trägt zur Atmosphäre, zum Wohlfühlen in der Wohnung bei. Aber ich kann mit Kerzen kein Zimmer beleuchten, ich kann mit Kerzen kein Zimmer erwärmen. Also das ist dann doch eher was für den Wohlfühlcharakter. Aber wenn man dadurch sagt, okay, ich habe ein paar Kerzen an und drehe dafür die Heizung ein bisschen runter, weil es sich wärmer anfühlt dann in der Wohnung, dann kann es auch ein kleiner psychologischer Effekt sein.
Arbeiten Sie damit, Herr Wagner?
Also für den letztgenannten Grund Wohlfühlcharakter, aber ansonsten ist bei mir eben ganz wichtiger Punkt, dass ich ab einem gewissen Grad aufhöre, mich noch um die letzten 2% Effizienz zu kümmern, sondern mich dann auf die anderen Dinge fokussiere, wie kann ich denn mehr Geld verdienen, damit ich allein dadurch monatlich auch mehr sparen kann.
Das müssen viele Menschen auch, die älter sind. Aber wenn man beispielsweise Rheuma hat oder ältere Menschen, die sind den ganzen Tag zu Hause und nicht nur abends nach Büroschluss. Also der Wärmebedarf ist ein ganz anderer. Der wird aber im Wohngeld und bei anderen Sachen nicht berücksichtigt. Eine Hörerin aus Berlin sagt, da wird viel zu wenig drüber nachgedacht. Und dann noch ein anderer Aspekt, wenn die Büros zu kalt sind und die Leute haben kalte Füße und bringen sich dann das Heizlüfterchen mit, das unterm Schreibtisch steht, dann ist das ja auch nicht das Richtige. Also der individuelle Wärmebedarf, der wird in all diesen Dingen viel zu wenig berücksichtigt, oder?
Herr Schlag?
Ja, also einmal fast schon eine Anekdote. Ich weiß von einem anderen Wohlfahrtsverband Einrichtungen, die haben tatsächlich hocheffizient ihr Gebäude saniert und ganz gemacht mit Wärme und Kälte und haben dann irgendwann festgestellt, so wie wir es machen, ist zwar hocheffektiv, aber wir hatten einen höheren Krankenstand von mehr Erkältungen im Winter und im Sommer. Also eben, irgendwo hat das auch Grenzen. Mit dem Wohngeld, das ist vollkommen richtig, zwar politisch immer wieder jetzt an Debatte, auch zum Wohngeld nochmal einen Zuschuss jetzt gegeben, hat einen Heizkostenzuschuss, da was besser zu gestalten, aber das sind tatsächlich sozialpolitische Forderungen. Wir brauchen Pakete, die wirklich den Menschen, die in, ja, schwierigeren Einkommenssituationen sind, effektiv helfen. So praktisch mit der Gießkanne jetzt helfen, und da finde ich, ist die Energiepreispauschale eine mustergültige Sache, wie sie eigentlich keine gute Hilfe ist, weil es auch viele Menschen, die sagen, eigentlich brauchen sie nicht, die Energiepreispauschale, die bekommen sie, und man könnte damit, wenn man das praktisch an Einkommen bindet und mit dem Wohngeld sowas überarbeitet, da die Zuschüsse erweitert, viel effektiver und viel sinnvoller helfen, was auch da einen Beitrag leisten würde, und das ist auch wichtig, Solidarität und gesellschaftlicher Zusammenhalt, das dürfen wir nicht verkennen in der ganzen Situation, da steckt momentan viel Sprengstoff drin, und ich glaube, da könnte man einiges tun.
Wo sparen? Der Umgang mit der Teuerung. Das war unser Marktplatz mit vielen konkreten Tipps, und es ging doch auch immer wieder rein in die Gesellschaftspolitik im Augenblick. Ich danke allen, die mitgemacht haben, besonders unseren Gästen in Stuttgart, dem Frugalisten Florian Wagner, in Aachen dem Schuldnerberater Roman Schlag und in Berlin dem Heizspiegelexperten Alexander Steinfeld von der gemeinnützigen Kampagne CO2 Online. Hier verabschieden sich Henning Hubert und Thomas Meinert. Und nach uns in Umwelt und Verbraucher ist Georg Ehring am Mikrofon. Ein Thema dann, was die Umweltorganisationen sagen zu den Entlastungsplänen in der Energiekrise. Und der Marktplatz in der kommenden Woche nimmt sich die Solarenergie vor, Strom und Wärme vom eigenen Dach.